Im SWR2 Samstagnachmittag spielen wir Mäuschen bei Familie Mittermeier und lauschen auszugsweise einem Gespräch zwischen Vater und Tochter.
Nach der letzten Wahl kam sie zu mir und hat mich gefragt: Papi, was hast du denn gewählt? Da habe ich gesagt, ich habe Grün gewählt. Warum? Ich sagte, ja, für Umwelt, keine Kriege mehr. Dann schaut sie mich an und fragt mich, was nützen uns die Grünen, wenn irgendwann Krieg ist? Ich habe gesagt, die nützen uns ganz viel, dann dürfen die Panzer nicht mehr in die Innenstädte fahren.
Komiker Michael Mittermeier, der in diesem Jahr im Mainzer Unterhaus mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet wurde, erstmals in der Kategorie Stand-up-Comedy. Seit gut 30 Jahren steht Michael Mittermeier auf der Bühne mit mehreren Programmen, tourt der Bayer zurzeit durchs Land und tritt morgen in Bad Dürkheim auf beim SWR3 Comedy Festival. Doch heute ist er erstmal zu Gast bei uns in SWR2. Schönen guten Tag, Michael Mittermeier.
Hallo, servus.
Herr Mittermeier, Sie haben ja schon alle Preise bekommen, die man in dieser Republik im Comedy-Fach bekommen kann. Dann in diesem Jahr der Deutsche Kleinkunstpreis des Mainzer Unterhauses, bekannt als Hochburg des politischen Kabaretts. Sie als erster Preisträger dieser neuen Kategorie Stand-up-Comedy. Was haben Sie da gedacht? Geht doch endlich?
Ich habe mich gefreut. Ich habe mir gedacht, es schließt sich ein Kreis, weil ich glaube, Stand-up-Comedy als Kunstform ist so lange irgendwie parallel gefahren zum Kabarett, obwohl die beiden eigentlich so ineinander verschwimmen. Und deswegen ist es schön, dass natürlich jetzt auch mal irgendwie, dass dann nicht gewertet wird, ja, der hat jetzt 4 Politgags weniger wie der, deswegen ist er nicht so gut. Ich habe mich sehr gefreut.
In dem kleinen Auszug, den wir gerade gehört haben, ging es um Wahlen, Politik oder besser gesagt, der Wahlkampf ist ja im Moment eines der ganz großen Themen. Die Bundestagswahlen stehen an Ende September. Neben dem Bundestagswahlkampf ist ja nach wie vor die Corona-Pandemie das beherrschende Thema. Wie sind Sie bisher über diese Zeit gekommen?
Ich habe versucht, wie viele oder die meisten, einfach mal das Beste draus zu machen. Ich funktioniere in Krise am besten. Ich bin unter Druck extrem gut. Und ich meine, ich habe immerhin im letzten Jahr, also jetzt spiele ich Z25 Jubiläum, habe ein neues Programm geschrieben letztes Jahr, Zwischenwelt. Davor habe ich im Frühjahr letztes Jahr noch Lucky Punch gespielt. Ich habe quasi jetzt innerhalb von einem Jahr 3 verschiedene Programme gespielt. Habe ein Buch geschrieben, schreibe gerade wieder eins, habe ein Podcast-Format, habe diverse Formate auf meinen Social Media. Ich stelle mich dieser Challenge, also dass ich sage, okay, ich brauche sie nicht, die Pandemie. Ich sage nicht, dass es besser war, dass sie da war, sondern man muss es angehen dann. Und man muss irgendwie, der Comedian, aber auch der Mensch in einem, jeder von uns war gefordert. Du stehst vorm Spiegel, wer bist du, was machst du, wen liebst du? Liebst du denn wirklich noch, ist es noch deine Familie? Man musste wahnsinnig ehrlich sein zu sich selber. Also wenn man Glück hatte.
Das Buch, das Sie geschrieben haben, hat den Titel Ich glaube, ich hatte es schon, die Corona-Chroniken. Und Sie haben es eben schon mal gesagt, dass man gewisse Dinge auch mit Humor nehmen muss. Eben auch das Thema Corona, bei allem Respekt, weil natürlich auch Menschen gestorben sind. Aber muss man auch das Thema Corona einfach mit Humor angehen?
Ja, und es hat auch nichts damit zu tun, dass dann Menschen gestorben sind. Denn wenn mir einer die Kritik sagt, ja, da kann man keine Witze machen, da sind Leute gestorben. Dann darf ich keine Witze über Autos machen. In Autos sind auch viele Menschen gestorben. Es sind Menschen auf Haushaltsleitern gestorben. Darf ich jetzt keine Witze mehr machen über Leitern? Ich glaube, da wird immer zu viel diskutiert. Ich habe ja gemerkt letztes Jahr, ich hatte ja kein Programm. Und dann hat es angefangen mit Autokinos und all diesen Auftritten. Also obskure Dinge, Open Airs auf Plätzen, wo 3000 hingehen, 100 Menschen waren erlaubt. Und ich bin hochgegangen und hatte kein Programm und habe gesagt, okay, passt auf, ich entwickle jetzt ein Programm, ich spüre, was geht denn gerade? Und habe die Geschichten erzählt, die wir alle erleben im Supermarkt, wenn einer, oh, ich habe die Maske vergessen. Und ja, wir schauen zu viel die ganzen Virologen im Fernsehen an. Und daraus ist ein komplettes, abendfüllendes Programm entstanden. Und das war eine Herausforderung. Und ich habe aber gemerkt, wie toll die Leute das fanden, dass sie auch über das lachen können. Dass sie mal lachen können drüber, dass, wenn ich auf der Bühne gesagt habe, komm, gib's jetzt zu, wir haben uns doch alle weggebrettert. Über Monate. Wir haben zu viel gesoffen. Wir haben zu wenig geduscht und zu viel gesoffen. Und haben, ich weiß nicht, ob wir zu viel ferngesehen haben, aber wir haben sehr viel ferngesehen. Und das Lustige ist, das schlägt sich jetzt halt in meinem Programm Z zum Jubiläum wieder, weil im Grunde genommen hat der Fernsehen im letzten Jahr wieder so eine Wichtigkeit erlangt, weil man daheim war. Es gab kein Kino, gab kein Raus. Also war Fernsehen, als du guckst im Fernseher die Sachen an, selbst wenn es YouTube-Dinger sind oder Netflix, Amazon, whatever. Und im Grunde genommen hat der TV-Junkie in mir dann wieder extremst funktioniert. Es sind halt natürlich ein paar andere Serien jetzt da. Jetzt spreche ich auf der Bühne, stelle ich halt dann Game of Thrones und die Schwarzwaldklinik gegenüber. Sind die zwei mächtigsten Serien ever, by the way.
Sie haben auch die Erfahrungen mit dem Homeschooling Ihrer Tochter thematisiert. Das wäre nochmal ein eigenes abendfüllendes Programm wahrscheinlich.
Ja, das ist nur für viele Menschen da draußen ein Trauermarsch. Wahrscheinlich. Nein, das ist schon Wahnsinn, also was den Eltern dieser Republik eigentlich aufgehalst wurde, ohne ein Konzept. Ich meine, das muss ja einfach mal so sehen. Wenn ich sage, ich habe letztes Mal wieder irgendjemand bei Lanz gehört, ein Politiker, ich weiß schon gar nicht mehr, ich sehe die Gesichter und schalte schon die Namen weg, der gesagt hat, ja, wir haben das ja alles eigentlich ganz gut hingekriegt mit den Schulen. Und ich saß da und sage, hey, was? Hallo, habe ich mich verhört? Sag mal, geht's noch? Vor 2 Monaten haben sie noch diskutiert im Bayerischen Landtag, ja, das mit den Luftfiltern, jetzt müssen wir doch einmal schauen. Allein so ein kleiner Tatbestand. Und neben dem, dass Eltern plötzlich Lehrer waren. Ich meine, das Einzige, was ich immer gesagt habe, was ich mit dem Lehrer gemeinsam habe, ist die Flasche Whisky unterm Tisch. Und that's it. Ich bin nicht der Unterricht, ich bin die Pause. Ich bin eine super Pause. Und ich bin die beste Pause, die es gibt. Und das Lustige ist, selbst meine Tochter, das war ein Originalsatz, aber Papa, echt jetzt? Ich glaube, ich bringe dir mehr bei, als du mir. Ja, was nehmen wir denn gerade durch? So, ja, Algebra. Ah, okay, hol mal die Mama. Also, was willst du machen?
Ja, das stimmt. Michael Mittermeier, Sie sind vor mehr als 30 Jahren auf die Bühne gegangen sozusagen. Was war der Impuls damals?
Ich wusste, ich will das tun. Ich habe nicht mehr darüber nachgedacht. Das ist ja heute anders. Heute sagen die Leute, und das finde ich ganz toll, die Jungen, es gibt ja mittlerweile eine große Stand-up-Comedy-Szene, auch eine Open-Mic-Szene, die mit dieser ganzen Fernsehszene wieder nichts zu tun hat. Die sagen, hey, ich möchte gern Stand-up-Comedian werden. Ich für mich damals wollte einfach nur auf die Bühne gehen und ich weiß es nicht mal. Ich habe mich nicht mal getraut zu sagen, ich werde jetzt Comedian und ich werde jetzt Kabarettist. Weil man hatte Vorbilder, also das war ja alles so zwischen ja, Otto und Dieter Hildebrandt, man hatte den Polt, einen Ringsquandl aus Bayern. Also es gab ja ganz viele, die ich toll fand und natürlich auch viele amerikanische Comedians. Ich wollte einfach auf die Bühne und machen und mehr habe ich eigentlich nicht nachgedacht. Und ich habe mich viele Jahre später mal überlegt, so, sag mal, was waren die ersten Jahre, was war dein Ziel, wo wolltest du hin? Ich wollte einfach nur spielen. Wirklich, wie beim Hund. Er wollte nur spielen. Und daraus, ja, ist ein bisschen was entstanden. Und vielleicht war dieses Naive, dieses einfach nur machen wollen, für mich war es ein Segen, weil ich war nicht unter Druck. Du musst so sein wie das und du musst heute. Und wenn du heute irgendwie keinen Manager hast, nach 3 Auftritten mit 5 Minuten, dann bist du schon, oh mein Gott, du hast keinen Manager. Also da ist ein ganz anderer Druck da.
Auf den Druck will ich gleich nochmal eingehen, aber nochmal kurz zu Ihrer Vita. Sie sind 1966 in Dorfen in Oberbayern geboren. Später haben Sie in München Amerikanistik studiert und eine Magisterarbeit über amerikanische Stand-up-Comedy geschrieben. Wie sind Sie auf das Thema gekommen und was reizt Sie daran, sich der Stand-up-Comedy wissenschaftlich zu nähern?
Ich habe ja mein Studium zeitgleich mit meiner Tour begonnen, 1987. Ab 86 bin ich schon aufgetreten, habe so schräge Programme gemacht, mal nachgespielte Lieder und ein paar eigene Nummern und so. Und 87 war für mich so mein Coming-out. Sag, okay, jetzt ganzes Programm, 90 Minuten. Und das hat zeitgleich gestartet mit dem Studium. Man muss dazu sagen, Studium war für mich ein sozialer Ausgleich. War auch für meine Eltern befriedigend. Ich glaube, die hätten mich sonst rausgeworfen. Und als ich dann schon viele Jahre am Studieren war, ich wollte es dann auch fertig machen. Und dann dachte ich mir, also wenn ich es fertig mache, dann nur mit irgendwas, was Sinn macht. Und dann war Stand-Up-Comedy, ich habe es ja praktiziert, war großer Fan davon und ich hatte einen Prof, mit dem habe ich mir immer damals Vinylplatten ausgetauscht, von quasi Comedians.
Sie hatten aber nie Zweifel, dass diese amerikanische Stand-Up-Comedy hier funktionieren könnte?
Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich war mit dem zufrieden, was ich eigentlich hatte, als ich die Magisterarbeit geschrieben habe, 94. Das war für mich so, hey, das läuft eigentlich okay, es kommen mal hier 100 Leute, hier kommen 50, hier kommen 80, ich kann davon leben, alles gut. Also ich habe nicht mehr drüber nachgedacht. Natürlich wollte ich weiter und wollte mehr und wollte natürlich mehr Publikum haben, aber ich war nicht so verbissen. Ich habe mir aber immer gewünscht, dass wir eine Szene kriegen wie in Amerika. Ich bin dann ja im Grunde genommen, um mir das abzuholen, ja nach Amerika dann irgendwann gefahren, diese Open Mics zu machen, in den Clubs zu spielen. Und das gibt es mittlerweile. Also in Städten wie Berlin, selbst in München oder in Köln, gibt es eine große, eine riesige Stand-Up-Comedy-Open-Mic-Szene. Und es kommen ja ganz tolle Leute hervor. Nimm einen wie Felix Lobrecht, der wahrscheinlich im Moment erfolgreichste Stand-Up-Comedian. der diese ganze Schule durchlaufen hat, die Open Mics und das ganze Ding, oder Frauen-Comedians wie Tané, die auch ganz viel in dieser Szene spielt. Also, und es gibt ganz viele tolle Namen, auch junge, unbekannte, ein Salim Samato, für mich einer der besten überhaupt im Moment. Ich finde das ganz großartig. Da schließt sich auch wieder ein Kreis, finde ich.
Macht Sie das auch ein bisschen stolz, dass Sie das mit initiiert haben?
Mich macht stolz. Ich treffe viele junge Kollegen, weil ich in den letzten Jahren halt auch da auf Open-Mic-Bühnen spiele oder so Mixed Nights mache. Ich bin mit jungen Kollegen unterwegs jetzt wieder. Und es ist schon schräg, wenn so ein 24-jähriger Stand-Up-Comedian zu mir herkommt und sagt, du, danke für alles, was du gemacht hast für die Stand-Up-Comedy. Und ich so, okay, also ich bin wahrscheinlich älter wie deine Eltern. Und natürlich bin ich stolz drauf. Und deswegen war für mich ja auch der Punkt, dass ich ZEP, das Programm, mit dem ich meinen Durchbruch hatte, ich wollte das nochmal abfeiern. Ein wichtiges Programm, ein wichtiger Meilenstein, und bin auch sehr happy, dass es geklappt hat. Also geklappt hat heißt, es gibt alte Nummern, die spiele ich dann auch 1:1, die kann man nicht verändern. Es ist wirklich so, ich habe es versucht, no fucking way.
Dieses Vorbild sein und Inspiration für viele junge Nachwuchscomedians, Sie haben es ja gerade auch schon beschrieben. Ist es einfach nur toll und Sie genießen das, oder ist das manchmal auch ganz schön viel Druck, weil Sie natürlich mit allem, was Sie tun, besonders beobachtet werden?
Ich möchte ja schon immer noch mithalten können. Natürlich mache ich mir den Druck auch. Bin ich noch relevant oder ist es nur noch, dass ein paar Nostalgiker kommen? Und es ist abgefahren, dass ich immer, wenn ich frage am Abend, wer hat den ZEP nicht gesehen, melden sich 2/3. Und dann denke ich mir, ich habe was richtig gemacht. Weil wenn heute noch Leute kommen, die das Programm nie gesehen haben damals, als mein Durchbruch war, heißt das, dass sich das Publikum auch austauscht und neu dazukommt.
SWR2 macht am Ende des Gesprächs Musikwünsche wahr und Sie haben sich den Welthit Smells Like Teen Spirit gewünscht, der US-amerikanischen Rockband Nirvana. Ein Song, der oft gecovert wurde, und Sie haben sich, Herr Mittermeier, die Version der hawaiianischen Sängerin Malaya Jay gewünscht. Warum diese zarte Version?
Die beamt einen weg, die ist einfach großartig.
Und jetzt hören wir Ihren Wunschtitel Smells Like Teen Spirit von Malaya Jay, der Musikwunsch von Michael Mittermeier. Herr Mittermeier, herzlichen Dank.
Ja, gerne, gerne.